Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 1. September 2011 ist Werner Levin. Immer für Sie am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats. Für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0.
Wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0 zu unserer Direktsendung Esperanto-Welle, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Studio sind heute René, Stefan, Werner und Werner, alle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und wir sind heute bei unserer Sendung quer durch das Esperanto-Land Berichte und Informationen aus allen möglichen Bereichen. Wir fangen immer mit unserem eigenen Bereich an, weil wir hier ja selbst so am aktivsten sind. Und ich frage dich wie immer, Werner. Vorher sage ich noch, wir bringen nach einigen Minuten dann immer eine Musik sozusagen zum Erholen für Sie und uns. Und ich frage jetzt wieder, Werner, was gibt es Neues aus unserem Verein?
Der Verein, liebe Hörer und Hörer, hat sich getroffen im August. Wir haben bei diesem Treffen nochmal eine Rückblende gehalten über 40 Jahre Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und festgestellt, dass wir nicht nur unsere normal laufenden Chroniken geführt haben über 4 Jahrzehnte, sondern dass wir auch unser Wissen und unsere Tätigkeiten niedergelegt haben in gedruckter Form, und zwar in verschiedenen Broschüren oder Büchern, die wir im Rahmen der Arbeitsgruppe DDR-Aufarbeitung der Esperanto-Geschichte herausgegeben haben. Und dann nenne ich nur Beispiele. Da gibt es eine oder zwei Broschüren über die Geschichte des Esperanto-Zeltlagers in Turmsdorf. Da gibt es eine Analyse der gesamten Zeitungsartikel. Das hat der Werner Levin in einer Broschüre herausgegeben. Da sind natürlich alle Bezirke der DDR aufgelistet, aber eben auch Neubrandenburg. Da gibt es eine dreibändige Geschichte, 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg und Vorpommern. Und da haben wir auch unseren Beitrag geleistet und eben auch unsere Geschichte im Rahmen einer größeren Zusammenarbeit mitgeteilt. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte unserer Wochenendseminare, die ein Teil der DDR-Ausbildung waren. Wir waren das oder eines der Seminare, die sozusagen Intensivkurse waren an einem Wochenende. Und die laufen auch heute noch. Ich weiß gar nicht, wie weit wir mit der Zählung sind. Inzwischen sind es etwa so 40. Dann gab es gibt es eine Broschüre, ein Buch über die Schattenseiten des Esperanto. Das heißt nicht des Esperanto, sondern die Probleme, die wir in den 40 Jahren gehabt haben mit uns selber und mit den staatlichen Organen der DDR und so weiter. Es sind nur erst Beispiele. Das heißt also, wir haben eine Menge getan, denn wenn man etwas nicht aufschreibt, geht es verloren. Und wir haben bei dieser Dokumentation unserer Tätigkeit festgestellt, dass beispielsweise so eine einfachen Dinge, ein Foto, 20 lachende Menschen, eine Esperanto-Fahne, man weiß nicht, wann war das, zu welchem Anlass war das, wer ist von rechts nach links, wer kniet, wer sitzt, wer steht, alles das sind wichtige Dinge, die eben oft fehlen. Wir haben ja damals zur DDR-Zeit, also in den ersten 20 Jahren unserer Geschichte, ja so eine Art Brigadebücher geführt. Und da ist dann auch verbal festgehalten, wann, wo, was war. Das ist noch recht exakt. Aber wir haben auch Erbschaften übernommen von den Verwandten, die sagen, hier sind ein Stapel Bilder und was sollen wir damit? Ehe wir das wegwerfen, geben wir euch das erste Mal. Aber das sind keine Vorwürfe, nur mal so, wie schwierig das ist. Denn wenn ich eine Chronik schreibe, die dann veröffentlicht wird, muss ich exakte Bezüge haben und exakte Darstellungen unserer Geschichte. Wir haben übrigens auch festgestellt, dass Esperanto nicht vor 40 Jahren in Neubrandenburg begann, sondern dass es einige Jahrzehnte vorher schon war. Wir haben ja schon öfter gesagt, unser Einzugsgebiet ist der alte Bezirk Neubrandenburg. Da gab es beispielsweise eine Esperanto-Gruppe in Prenzlau, die Anfang der 20er Jahre gegründet wurde und bei denen einige dann nach Spanien gegangen sind, also Esperanto-Freunde, um in der Einheit in der internationalen Brigade, gab es auch eine esperantosprachige militärische Einheit, die haben dort gegen den Nazi-Putsch, gegen den Franco-Putsch gekämpft, der dort eben von Afrika kam, um dann wieder die Republik zu beseitigen, die gewählte Republik. So. Dann gab es einen Offizier von Polen, der Gefangener war in Neubrandenburg und der in den Anfang der 40er Jahre, also der Krieg war ja gegen Polen 39, der also 41, 42 in Neubrandenburg war, im Offlag-Offizierslager und hat dort heimlich Esperanto unterrichtet, bis die Gruppe dann aufgedeckt wurde. Es gab einen Lehrer im Kreis Anklam, der schon Mitte der 50er Jahre an seiner Schule in Ropko Esperanto-Unterricht gegeben hat, bis man das dann untersagte, weil Russisch ist ja die Weltsprache. Das heißt also, wir haben, bis auf Ropko gab es keine Kontinuität. Wir haben damals in den Ende der 60er Jahre schon ein Adressenverzeichnis gehabt vom damaligen Bezirk Neubrandenburg. Ich weiß nicht mehr genau, sagen wir mal 30 Adressen von aktiven ehemaligen Esperanto-Freunden. Die haben aber den Frieden nicht getraut, als wir sie angeschrieben haben und es geht wieder los und wie ist mit dem Mitmachen. Denn Esperanto war nach wie vor verboten. Es gab kein Gesetz, das uns zugelassen hat. Das ging nur mündlich. Über den Kulturbund, jetzt dürft ihr wieder und so weiter. Da waren wir sehr glücklich. Aber in Neubrandenburg, und damit schließe ich ab, haben wir erst 71 die Genehmigung erhalten, einen Esperanto-Verein Neubrandenburg zu gründen, weil man der Meinung war, es würde doch dem Ansehen von Neubrandenburg schaden, wenn wir nicht nur Russisch machen, sondern eben auch Esperanto.
Ja, ich habe noch mal, bevor wir jetzt zur Musik kommen, zur Pausenmusik, noch eine kurze Ergänzung, die mir gerade eingefallen ist. Das ist nämlich die bürokratische Seite der DDR-Zeit. Nach der Wende wurden alle Unterlagen kassiert, und wir haben gedacht, jetzt ist alles weg, wer weiß, was daraus wird, vielleicht ist alles verloren. Aber im Laufe unserer Bemühungen, als wir diese DDR-Arbeitsgruppe gebildet hatten, also über die DDR-Geschichte, die Arbeitsgruppe, haben wir auch von Herrn Dr. Blanke erfahren, dass es eine Stiftung gibt, die diese Sachen gesammelt und aufgearbeitet hat, die heißt abgekürzt SAPMO. Das ist die Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR. Und wenn jemand das weiß und sucht etwas, dann muss er sich an diese Stelle wenden, da kann man das nachlesen. Und das sollte nur mal eine Erinnerung sein, dass auch dieser Teil, der bürokratische Teil unserer Vereinstätigkeit, auch registriert worden ist. Nicht nur unserer, sondern aller Organisationen.
Ja, und jetzt endlich die Musik.
Ja. Ja, wir lassen jetzt Schumat und Natascha singen, und zwar den Titel Per voi biletto mi accettos, ich kaufe mir einen Fahrschein für die Eisenbahn.
Per voi biletto mi accettos, returo serci vi, grave na fero e mi forgetto. Progetos, libero fine, libero fine. Gitaron mal novan frenos, ne novan cantaretos. Dere voi caes per e plena, dere voi caes essere plena, voglio un impeto, voglio un impeto,
kiu tagesos, li forgesos. Por lasos la donzia. Se tio balda mi mateno, se tio balda mi mateno, ne ni uspia, ne ni uspia. Suba campan, se tere ne rado, ore di con buono scanto. Ma l'aute sono ciliate, ma l'aute sono ciliate, e no calando, e no calando. Mia voyaggio estos longa, del voglio mi lassigios. Reveno game mi volonte, reveno game mi volonte, ca tranquilligios, ca tranquilligios. Gisela somer esconta, ca tranquilligios, dai tranquilli giorni, ci strato me, somere stonta.
Ja, liebe Hörer und Hörer, Esperanto-Welle auf NB Radio Treff meldet sich mit unserer Sendung quer durch das Esperanto-Land. Und Werner Pfennig neben mir hat schon berichtet über unser letzten Zeiss-Treff. Werner, was gibt's außerdem noch Neues oder wollen wir auch schon über Neustrelitz sprechen?
Gleich über Neustrelitz noch einen Hinweis über das Bundesarchiv. Nicht, dass wir nun sehr stolz darauf sind, aber wir waren nun natürlich ein Teil des Kulturbundes der DDR, die Esperanto-Bewegung. Da waren wir sehr gut untergebracht und uns haben uns sehr wohl gefühlt, wurden gefördert mit allen dazugehörigen Mitteln, auch finanziellen Mitteln. Aber das Bundesarchiv, oder nein, die Bundesregierung hat festgestellt, dass der Kulturbund als Phänomen, als Organisation nicht zu den belasteten Parteien und Massenorganisationen gehört, wie SED, CDU und so weiter, ist der Kultur nicht belastet durch die Vergangenheit, sondern im Kulturbund waren ausschließlich und ausnahmslos Menschen organisiert, die sich mit einer ganz konkreten Sache beschäftigt haben, die Briefmarkensammler, die Numismatiker, die Zierfischzüchter und die Altertumsforscher und die anderen Naturschützer und die Schmetterlingsfreunde. Das waren also alles Fachleute, die sich mit ihren ganz konkreten Objekten beschäftigt haben und ähnlich wie wir nicht besonders stark und nicht besonders groß waren, aber in der Masse haben wir eben unser Rückgrat gehabt. So, und diese Organisation, Kulturbund, wurde eben nach der Wende nicht als belastet eingeschätzt, sondern eben als eine der Massenorganisationen, die es eben gab. So, und nun ist dieses Archiv eröffnet worden. Und da gehört auch das gesamte Esperanto-Archiv dazu, dass wir, erst haben wir das mit Misstrauen uns angehört. Wir waren ja einige Jahre in dieser Arbeitsgruppe, die übrigens über 70 Titel herausgegeben hat, über die Esperanto-Bewegung in der DDR. Aber das begann dann nicht erst 65, sondern schon nach 45. Naja, so. Und jetzt sind wir darauf dankbar und froh, wenn die Preußen etwas in die Hand nehmen, dann wird es auch was. Also gibt es jetzt ein Archiv, das uns überleben wird, das unsere Geschichte dokumentiert, das unsere Akten aufbewahrt hat, also die Esperanto-Akten und die Bücher und alles, was dazugehört, Filme und akustisches Material, also Tonbänder und Schallplatten und ich weiß nicht was. Alles das ist archiviert, wird gepflegt und gehegt und ist zugriffsfähig. Wenn also ein Student in 107 Jahren auf die Idee kommt, er möchte seine Doktorarbeit schreiben, über die alte Esperanto-Bewegung, der kann dann auf dieses Archiv zukommen und wird dort originäre Texte finden. So, dieses Loblied nochmal auf das Archiv, an das wir nie gedacht haben. Wir haben mit Angst und Schrecken gedacht, was wird aus uns, wenn wir nicht mehr am Wirken und Leben sind, und sind recht froh, dass da also ein Auffangbecken ist für unsere alte Geschichte. Für die alte, die endet ja mit dem Ende der DDR. Für das Neue müssen wir uns neue Gedanken machen.
Ja, ja, du hast es ja auch bloß ganz kurz erwähnt. Diese Geschichte haben ungefähr 10 oder 20 Esperanto-Freunde aber außerhalb dieses Archivs nochmal aufgeschrieben aus der anderen Sicht, nämlich aus der fachlichen Sicht. Und das ist die Arbeitsgruppe, die Werner Fettig hier erwähnt hat. Und man kann natürlich bei allen Esperanto-Freunden in der DDR, in der ehemaligen DDR waren und jetzt noch hier ihr Leben erfahren, wer und wo diese Materialien sind, so können Sie das auch bei uns erfahren.
Ja. Jetzt geht's weiter, was wir so machen.
Ja.
Da, wenn ich so sagen darf, wir laden ein zu unserem Vereinstreffen und da sagen wir immer wieder, unsere Vereinstreffen des Esperanto-Vereins Nordbrandenburg sind immer öffentlich. Jeder, der mal reinschnuppern will, und wir haben ja schon öfter Gäste gehabt, die haben geguckt, aha, gefällt uns. Leider sind sie nicht wiedergekommen, aber das war, gibt keine Gründe, dass man uns nicht mag, sondern sie müssen nicht gleich alle Esperanto lernen. So, das nächste Treffen ist am 14. September, Mittwoch, dem 14. September, 16 Uhr bis 19 Uhr in der Gaststätte Uns Eck, das ist gegenüber der Scheele Apotheke auf dem Boulevard in der Nähe vom Rathaus. Also natürlich ist das Rathaus ein Ende weg, aber so etwa. Und unser Thema wird sein, dass wir mal uns überlegen, Ondo Esperanto, also Esperanto Welle, gibt es schon etwa seit 15 Jahren im Äther. Und im Internet müsste man schreiben. Dann werten wir den Esperanto-Stand in Neustrelitz aus, darüber reden wir noch. Dann gibt es die neuesten Bücher von und über Dr. Blanke. Dr. Tessa Blanke ist eines der führenden Esperanto-Wissenschaftler, Interlinguisten, nicht nur im gesamten Deutschland, sondern auch in der Welt. Er gehört also zur ersten wissenschaftlichen Elite, die sich mit Esperanto von der Wissenschaft her beschäftigt. Und ja, wir haben auch ein Buch, das jetzt dieser Tage erschienen ist. Er hat etwa 1200 Bücher bzw. wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben zum Thema Interlinguistik Esperantologie. Ihm zu Ehren, er wurde nun schon inzwischen 70, ist eine Festschrift erschienen, in der unzählige Wissenschaftler ganz verschiedene Beiträge gebracht haben über Sprachwissenschaft. Wir werden einige ausgewählte Dinge dann mal in den nächsten Sendungen hier vorstellen. Das nächste ist ein bisschen abwegig, das kam aber mal im Fernsehen. Karl der Große war ja der alte Kaiser. Vor 1200 Jahren hat das Reich groß gemacht und stabilisiert, das er ja ererbt hat von seinem Vater Pippin und von sein Großvater war ja der Karl Martell, der die Muslime aus Frankreich oder was heute Frankreich ist, zurückgeschlagen hat. Naja, Karl der Große, dieser berühmte Kaiser, hat viele Reformen durchgeführt. Er hat das Reich total umorganisiert, hat übrigens auch den Pfennig erfunden sozusagen, indem er festgelegt hat, dass es auch kleine Münzen geben muss. Dieser Karl der Große hat auch eine Sprachreform im Reich durchgesetzt, hat ein ganz einfaches, also ein logisches, einfaches Alphabet erfunden, darüber reden wir also auch. Schon ein bisschen her, 1200 Jahre, aber wir haben ja den Stefan unter uns, der ja als Polyglott auch sich auskennt in der Geschichte und er kann ja aus eigenem Erleben da vieles erzählen. Dann werden wir sprechen über unser Esperanto-Seminar. Das ist eigentlich ein Intensivkurs, Freude am Lernen, den organisieren wir vom 21. bis zum 23. Oktober diesen Jahres. Und zwar, Werner, im Club der AWG.
Nein, das nennt sich Nachbarschaftstreff von der AWG.
Das ist also...
die heißt jetzt Neuwoba.
Neuerdings Neuwoba.
Entschuldigung, Neuwoba.
Ja, also die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft hat dort einen Nachbarschaftsclub in einem der drei Hochhäuser Allendestraße. Und das ist das mittlere davon. Eingang ist von der sogenannten, nicht Straßen, sondern der Hofseite. Und da ist eine Esperanto-Fahne oder sowas und da kann man uns dann finden. Ich wiederhole nochmal, Freitag, 21. Oktober ab 17, 18 Uhr sind wir etwa da. Um 19 Uhr beginnt der Unterricht, vorher gibt es noch Abendbrot. Und es beginnt dann, oder geht weiter am Sonnabend von 9 Uhr bis 21 Uhr, natürlich mit Pausen und Essen dazwischen. Und am Sonntag, dem 23. von 9 Uhr bis 12 Uhr. Übrigens, wie die Pfadfinder oder jungen Pioniere, machen wir alles selber. Essen wird alles selber zubereitet, gibt es immer einen Eintopf traditionell. Und wir holen dann aus dem Lebensmittelkaufhalle dann, was dazugehört. Und auch unser Frühstück und Mittag und Abendbrot und alles wird dort operativ besorgt. Wochenendseminar bitte anlegen, unbedingt noch heute oder in den nächsten Wochen bei unserem, wir nennen uns ja Esperanto-Verein der Brandenburg. Unsere Internetseite heißt www.esperanto-nb.de. Da ist auch unsere Anschrift drin, wo man uns findet. Ansonsten Telefon über Werner Levin, Neubrandenburg, Werner Pfennig, Neubrandenburg oder wenn man sucht und Suchprogramm unter Esperanto Neubrandenburg findet man unsere Telefonnummern auch. Also bitte kommen Sie alle, die uns hören und allejenigen, die sich für Esperanto interessieren. Jetzt gibt es Musik. René sagt an, was?
Ja, Jumat Antatascha mit dem Titel Somera Mondo. Sommer Day.
De tango strica vicio, il struas min attende, nur foio ni licias, somero mendi. Nur foie iaro povas, ornito nazi festo, cae mara vento blovas. En fenestro kutime estas ĉio kaj kuras mi la rondo sed memoro mia sed memoro mia sed memoro viva somera mondo sed memoro mia sed memoro mia sed memoro viva somera mondo. Ocasos nepre el festo, vivim revidos giuste, mal multe tago restas, cis augusto.
Ja, du hast noch was Schönes für unsere Hörer. Hier ist die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Brandenburg. Im Studio ist Stefan, der Bayer, ist René, der Mecklenburger, ist Werner, der Pommer und noch ein Werner aus Ostpreußen. So, und nun, ja. Werner, hast du was?
Ich habe erstmal eine ganz kurze Mitteilung bloß. Ich hatte schon beim Blättern im Internet, hatte ich schon manchmal erzählt, unter anderem gefunden, dass irgendwelche Institutionen oder Einrichtungen jetzt neuerdings das Wort Esperanto benutzen. Nicht, weil sie in der Regel nicht, weil sie Esperanto-Freunde sind, sondern weil sie das Wort ein bisschen exotisch finden. Es taucht nicht so oft auf, interessant. Zum Beispiel ein Treffen in Österreich nahe der deutschen Grenze hat sich so genannt, obwohl eigentlich gar nichts mit Esperanto beabsichtigt war. Oder es gibt schon Hotels. Ich hatte schon mal erzählt, dass es 2 oder 3 gibt, die ich kannte. Inzwischen habe ich gestern beim Blättern im Internet rechts die Spalte gefunden, Anzeigen, und da stand Esperanto Hotel, Hotel, Hotel. Es sind inzwischen 6, die sich im Internet anfinden. Noch eins in Bulgarien, eins in der Adria, eins in Deutschland und weiß ich wo noch eins. Jedenfalls, gut, das war ein Punkt. Ich habe aber noch einen anderen Hinweis aus unserer Fachzeitschrift Esperanto Aktuell, die wir gemeinsam als Deutscher Esperanto-Bund und österreichische Esperanto-Vereinigung betreiben, etwas über Wissenswelten. Da geht es nicht in erster Linie, sondern erst in zweiter oder dritter Linie um Esperanto, aber es ist doch, wird doch dort ganz schön eingeordnet in die allgemeine Wissensvermittlung an die Schüler. Überschrieben ist dieser Artikel Wissenswelten. Schüler entdecken auch Esperanto, unter anderem. Das österreichische Institut für Jugendliteratur, das als Service- und Kommunikationszentrum für den Kinder- und Jugendliterarischen Bereich dient, startete in diesem Jahr die Aktion Wissenswelten. Und im Rahmen dieser Veranstaltung hatten die Schulklassen die Möglichkeit, 4 museale Bereiche und den Tiefenspeicher der österreichischen Nationalbibliothek auf sehr lebendige Weise, auf erlebnisorientierte Weise kennenzulernen. Und in diesem großen, in dieser großen Nationalbibliothek gibt es eine erhebliche Abteilung als Esperanto-Bibliothek bzw. als Esperanto-Museum. Und die ist natürlich einbezogen in diese umfangreiche Wissensvermittlung an die Schüler, die ganz dort operativ veranstaltet wird im Rahmen vieler anderer Sachen, die sie bekannt machen. Nun hat man in den verschiedenen Schulen Vorankündigungen geschrieben, zum Beispiel in den Volksschulen, im Buchstabenmeer, wir tauchen ein in die Welt der Sprachen, albern uns durchs Alphabet, verkosten Buchstabensuppe und Wortsalat, genießen Rätselgedichte und Sprachspielereien, lauschen unbekannten Sprachen und erfinden vieles selbst, zum Beispiel auch noch eine Sprache. Oder die Hauptschule schreibt Laut und Luise, zum Sprechen braucht es den ganzen Menschen. Darum machen wir gemeinsam Stimm- und Körperübungen, sprechen Lautgedichte, lauschen künstlichen Sprachen und schnuppern Esperanto. Agar, agar, sausaurium. Sausaurium. Das muss eine irgendeine Art Formel sein. Ne? Aus welcher Sprache stammen eigentlich unsere Lehnwörter? Gurke, Paprika, Joghurt und Weichsel? Wie und warum ändert sich unsere Sprache ständig? Und was sind eigentlich Plansprachen? Antworten gibt diese vergnügliche Sprachentdeckungsreise. Das war die Ankündigung der Hauptschule. Die neue Mittelschule schrieb, Him Hanflank war das Wort. Die Lust am eigenen Sprechen steht im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Sprachentdeckungsreise. Wir machen Stimm- und Körperübungen, sprechen Lautgedichte, lauschen künstlichen Sprachen und schnuppern Esperanto. Das war also auch ein Hinweis auf unsere Sprache. Die Berufsschule hat wieder etwas anderes geschrieben. Wer nicht redet, der erstickt. Sprechen heißt mit anderen Menschen kommunizieren, aber auch seinen Standpunkt zu vertreten. Wie verständigt man sich, wenn viele verschiedene Sprachen gesprochen werden? Ist es besser, eine Sprache für alle zu haben oder sollte man möglichst viele sprechen? Wie sprechen Aliens? Klingonisch ist die berühmteste außerirdische Sprache, die man sprechen kann. Jedoch stammt sie nicht von den Klingonen, sondern wurde ihnen im Auftrag einer Filmgesellschaft in den Mund gelegt. Künstlich entwickelte Sprachen haben aber nicht nur Unterhaltungswert, sondern erzählen auch viel über die Rolle der Sprachen auf unserem Planeten. Das war also die Berufsschule. Insgesamt sagt man also, laut Teilnehmerliste haben im Frühjahr 15 Klassen insgesamt 535 Schüler im Alter von 6 bis 14 Jahren diese Wissenswelt besucht. Und mein Zusatz dazu, in der unter anderem auch Esperanto vorkommt. Die Schüler stellten viele Fragen nach bestimmten Wörtern und Sätzen. Schüler einzelner Klassen haben etwa 5 bis 12 verschiedene Muttersprachen. Das ist schon in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit so. Und Esperanto wird deshalb oft nicht als außergewöhnliche Sprache wahrgenommen, sondern als Teil einer Vielzahl an Sprachen, die sich auch innerhalb der Schulklassen manifestiert. Und auch Lehrer haben nach dieser Sprache dann noch nachgefragt und sich näher informiert. Das war mal ein Beitrag aus Österreich.
Und jetzt gibt es wieder Musik. René erklärt den Inhalt.
Der Titel ist wieder von Jumat und Natascha und heißt Lettero.
Und das heißt auf Deutsch?
Brief.
Radio-Treff, hören Sie die Esperanto-Welle und wir machen weiter in unserem Text. Werner, was hast du noch vor?
Ja, liebe Hörer, wir sind ja auch mit Sprachen irgendwie immer ins Benehmen gegangen und ich zitiere mal oder erzähle etwas aus der Zeitung Sprachnachrichten vom September 2011, also die neueste Ausgabe. Da meldet sich ein Wissenschaftler zu Wort, der ist für Englisch großer Spezialist und er berät die Unternehmen in Marketing. Und auch ein Buch geschrieben, von Babylon nach Globylon. Und so wird er gefragt, sagen Sie mal, Sie kämpfen so sehr für Englisch als Weltsprache. Braucht denn eigentlich Englisch noch eine Fürsprache? Seine Antwort lautet nein. Ich mache mich stark für Deutsch, weil die Muttersprache, für Deutsch die Muttersprache. Die Weltsprache ist nicht Englisch, sondern ein schlechtes Englisch. Das weiß jeder. Und keiner zieht daraus Konsequenzen. Das ist ein sehr harter Vorwurf. Ich will nicht alles zitieren. Und er sagt zum Beispiel, es gibt Wissenschaftler, die müssen ihre wissenschaftlichen Arbeiten in Englisch verfassen lassen, weil selbst wenn sie fließend Englisch sprechen, sie nicht in der Lage sind, ein wissenschaftliches Englisch zu schreiben, das die Anglo-Sachsen dann auch annehmen, Und er sagt dann, ja, sie müssen das machen, damit sie in dieses Index reinkommen, die englischsprachigen Indexe, aber sie müssen auch in einem Englisch schreiben lassen, das dort akzeptiert wird. Wenn die Angelsachsen feststellen, dass der Schreiber dieser wissenschaftlichen Arbeit das hat nur übersetzen lassen und das ist nicht ganz perfekt, dann wird das einfach nicht akzeptiert, wird das zur Seite gelegt, weil sie sagen, wir lassen doch nicht unseren Verstand durch die Ausländer verkleistern. Und er warnt davor, das so leichtfertig zu nehmen. Selbst ein Vorwort, das ja sozusagen einleitet oder das zusammenfasst, damit man also weiß, worum es geht an, in einer wissenschaftlichen Abhandlung, man selbst die Vorworte können nicht übersetzt werden, sondern müssen neu für die Engländer, also für die Angelsachsen, neu gefasst werden, weil wenn man sie übersetzen würde, würden sie gar nicht wissen, worum es geht. Man muss also dort sehr, sehr sensibel vorgehen, das ist sehr aufwendig und deklassiert natürlich jeden Wissenschaftler, der nicht von der Geburt aus an Englisch spricht. Und er schreibt auch, Englisch, dazu müssen wir Englisch mit der Muttermilch schon während der Schwangerschaft aufsaugen, dann denken wir auch Englisch, wurden wir Engländer. Und da hatte er recht. Und worauf wir hinaus oder ich hinaus will, ist, dass er eben sagt, die ganze Welt spricht globisch. Das ist also ein Sklavenenglisch, das man den Sklaven mal so beigebogen hat, so eine Verständigungsbasis. Und er schreibt dieses globisch, was jetzt überall als Englisch verkauft wird, in der Werbung, überall bei den Touristen und bis hin, wie gesagt, zur Wissenschaft. Ja, ist das so globisch? Ja, viele meinen sogar, dass das Englisch ist. Das ist aber nicht Englisch. Und man traut sich aber nicht, das aus Sklavenenglisch oder globisch zu nominieren. Es ist eine Sprache mit bewusst begrenztem Wortschatz, bewusst beschränkter Grammatik, sowie ein bewusster Verzicht auf alles, was die Sprache schön macht. Dazu gehört auch Humor, Wortspielereien, Doppeldeutigkeiten und so weiter. Das alles ist in diesem globischen, das wird heute, wie gesagt, immer als Weltenglisch verkauft. Und im Übrigen, im ganzen Gespräch, er geht also da, die Muttersprachen müssen wieder hochkommen, zwar von allen Völkern, nicht nur von Europa, sondern von der Welt. Und dann sagt dann der Reporter, na ja, aber da ist doch das Esperanto eigentlich gewesen. Da brauchen wir das globisch nicht. Na ja, sagt er, Esperanto nach 100 Jahren hat sich nicht durchsetzen können, es gibt nur so und so viele Sprecher. Eine tolle Sache, aber hat nicht gesiegt. Dazu haben wir oder werden wir nochmal reden. Das Esperanto hat sehr wohl gesiegt im Sinne davon, dass Esperanto eine Sprache geworden ist. Das führt jetzt aber zu weit. Interessant ist, dass man das überhaupt erwähnt. Und zwar in diesem Zusammenhang, wo es um Muttersprachen geht, um den Schutz der Muttersprachen vor Überfremdung oder vor Verdrängung. Und wenn ich schon von Verdrängung spreche, ist mir ein Artikel aufgefallen in der Zeitung Fluta, die wird herausgegeben von der Bundesregierung und beschäftigt sich mit allen möglichen Themen, unter anderem auch mit dem Verdrängen von Sprachen. Das will ich nur ganz kurz machen. Beispielsweise haben die Iren aus Irland nicht aufgepasst, als sie von der Kolonialmacht Großbritannien sich gelöst haben, vor ca. 100 Jahren, haben sie vergessen, ihre Sprache wieder mobil zu machen. Das Irisch, das mag ja natürlich nun angeblich umständliche Sprache sein, ist egal, das ist ihre Nationalsprache. Die Iren haben das versäumt, bis vor einigen Jahren, da ist ihnen in der EU aufgefallen, dass die Esten und die Letten, also kleine, relativ kleine Völker, und die Slowenen und so weiter, und Malta ihre Sprachen als EU-Sprache haben aufnehmen lassen. Also als eines der EU-Völker und Staaten. Und dann haben erst die Iren angemeldet, ja eigentlich, weil sie unter Englisch immer liefen. Wir sind ja auch Iren, wir brauchen ja auch unsere Sprache. Und seitdem, seit 2000 XY, ist Irisch auch. Ein anderes Volk, was auch seine Sprache fast verdrängt, nein, umgekehrt, wo das verdrängt wurde, ist Weißrussland. Sehr berüchtigt durch seinen Diktator. Die Weißrussen wurden durch die Sowjetunion total russifiziert. Sie sind nämlich geschichtlich nicht mit den Russen so eng verbunden, sondern sind geschichtlich mit Litauen und Polen eng verbunden. Und auch mit den Deutschen. Das heißt, ihre Sprache hat Einflüsse aus Polen, Litauen und aus dem Deutschen, weil das Deutsche Reich ging ja mal bis dorthin. Und diese Weißrussen sprechen jetzt nur noch Russisch. Und die sogenannte Opposition gegen diesen Lukaschenko, Oberdiktator, jeder, der jetzt Weißrussisch spricht, gilt als Oppositioneller. Der ist Opposition, der ist gegen die jetzige Regierung. Und das ist ein sehr eigentümliches Verhältnis, weil eben die Weißrussen sich auf ihre Sprache, ihre Geschichte, ihre Souveränität besinnen. Und das ist eben schlecht. Ein Ergebnis der totalen Russifizierung. Ähnlich ging es den Ukrainern, die sind aber schon lange dabei, jetzt ukrainisch wieder zu mobilisieren. Und wir sind soweit zur nächsten Musik.
Ja, wir singen nicht selbst. Jetzt lassen wir mal Reinhard May singen, und zwar den Titel »Wie vor Jahr und Tag«.
Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich noch, vielleicht weiter nur und bewusster noch. Und noch immer fort ist ein Tag ohne dich, ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich. Wie vor Jahr und Tag ist noch immer fort das Glück und dein Name, dasselbe Wort. Allein was sich geändert haben mag, ich lieb dich noch mehr als vor Jahr und Tag. Mit wie viel Hoffnung hat alles angefangen? Wie viel Erwartung auf dem Weg, der vor uns lag? Wir sind seitdem ein Stück darauf gegangen. Und doch ist er für mich neu, wie vor Jahr und Tag. Ich zähle die Jahre, die seitdem verstrichen, schon lange nicht mehr auf den Fingern einer Hand. Und doch ist nichts von deinem Bild verblichen. Vermiss ich nicht, was ich liebenswert daran fand. Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch, vielleicht weiter nur und bewusster noch. Und noch immer vorn ist ein Tag ohne dich, ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich. Wie vor Jahr und Tag ist noch immer fort das Glück und dein Name, das wäre vor. Allein was sich geändert haben mag, ich lieb dich noch mehr als vor Jahr und Tag. Ich habe tausendmal versucht, dich zu erlernen, so wie man aus einem Buch lernen kann, ich schon. Und sah mit jeder Lektion sich mein Ziel entfernen. Und heute weiß ich weniger noch als zuvor. Ich habe tausendmal versucht vorauszusehen, wie du wohl handeln würdest, aber jedes Mal, wenn ich schon glaubte, alles an dir zu verstehen, erschien es mir, als sähe ich dich zum ersten Mal. Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch, vielleicht weiter nur und bewusster noch. Und noch immer fort ist ein Tag ohne dich, ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich. Wie vor Jahr und Tag ist noch immer fort das Glück und dein Name, dasselbe Wort. Allein was sich geändert haben mag, ich lieb dich noch mehr als vor Jahr und Tag. Lachen und Weinen sind in jener Zeit verklungen.
die in 7 Meilen Stiefeln an uns vorüber eilt. Und von den besten all meiner Erinnerungen hab ich die schönsten, meine Freundin, wohl mit dir geteilt. Nein, keine Stunde gäb's, die ich bereute. Und ihr bleibt nur als Trost dafür, dass keine wieder fehlt. Viel mehr als gestern liebe ich dich heute. Doch weniger noch, als ich dich morgen lieben will.
Hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto des Esperanto-Vereins La Brandenburg. Im Studio ist René, Stefan, Werner und Werner. René, du hast was Schönes.
Ich habe hier in der Esperanto-Zeitschrift Esperanto aktuell in der neuesten Ausgabe was gefunden. Da steht nämlich, dass der chinesische Esperanto-Verband diese am 20. Mai 60 Jahre gefeiert hat.
Ja.
Also das sind, machen die Chinesen schon über 60 Jahre Esperanto.
Ja, wir kennen ja aus unserer...
Ich bin noch nicht fertig. Bei dieser Feier waren mehr als 260 Teilnehmer anwesend aus sehr vielen Ländern, und zwar Österreich, Brasilien, Ungarn, Italien, Island, Japan, Korea, Polen, Mongolei und so weiter.
Hat das also dann vor oder nach der Machtergreifung Mao Zedongs begonnen?
Ja, er hat eine Frage.
Gute Frage, ja. Vor 60 Jahren.
Vor 60 Jahren.
Ne? Nach der Macht.
Also nach ihr.
Ja.
Denn das war so Ende der 40er, nicht? War das nicht schon in den 40er Jahren als Mao Zedong?
Ja, der 49 wurde die Republik gegründet.
Genau, und dann jetzt 2001, das wäre 60 Jahre.
Und Chiang Kai-shek hat ja Mao Zedong fast vertrieben. Der hat dann den langen Marsch gemacht, das war einfach nichts weiter als eine Flucht. Aber das gehört jetzt nicht hierher. Und René, mach's weiter.
Was haben wir noch Schönes?
Ich habe jetzt erstmal... Gut, dann mache ich mal kurz weiter. Ich habe beim Blättern im Weltnetz, im Internet, bin ich auch auf die deutsche Sprachwelt gestoßen. Ich wusste, hatte mich bisher nicht damit befasst und habe dann festgestellt, dass es ein Verein für Sprachpflege e.V. in Erlangen ist, den es seit 2000 gibt. Man kann dort auch im Netz nachsehen und da findet man dann für die die veröffentlichen immer regelmäßig auch Zeitschriften, und dort ist die 44. Ausgabe vom Sommer 2011 angegeben, aber nur mit dem Inhaltsverzeichnis, mit dem Inhalt selbst nicht. Ich habe dazu, zu diesem Punkt, aber auch in unserer Esperanto aktuell, eine ganz kurze Meldung gefunden, in der mit der Überschrift die Plattform Deutsche Sprachwelt fordert eine Begrenzung des Englischlehrens. Das hat mich auch interessiert. Was soll denn das wohl sein? Ja. Und da schreiben die hier anlässlich der der Internationalen Muttersprachlichen Tage hat diese Plattform der deutschen Sprachwelt gefordert, die englische Sprache zu begrenzen und andere oder weitere Sprachen dagegen zu favorisieren. Übrigens hat diese Plattform empfohlen oder empfiehlt, Englisch nur als zweite Sprache zu lernen und das Lehren der lateinischen Sprache zu forcieren oder zu verstärken. Laut Plattform zerstört die Sprache die Verschiedenheit der deutschen und internationalen Verständigung. Ich übersetze das mal, das ist ein bisschen holprig.
Ja.
Ne? Aber das war nur mal die kurze Notiz, wo sich jemand gegen diesen überhöhten Englisch Unterricht wohl an den Schulen wenden will. Und unter Vernachlässigung anderer wichtiger Sprachen. So sehe ich das.
Also ich finde die Idee, mehrere Sprachen in den Schulen zu lehren, sehr gut. Aber die Idee, Latein anzubringen, sehr schlecht. Ich würde sagen, man sollte, wenn man schon eben wegen der EU und der Vielsprachigkeit den Leuten mehrere Sprachen nahe bringen. Man wird nie die Sprachen so nahe bringen können, dass sie die auch normal sprechen können. Ja, man muss bei unserem heutigen intensiven Englischunterricht schon froh sein, wenn ein Schüler nach 6 oder 8 Jahren Englisch einen einfachen Satz sprechen kann. Und wie ist es dann erst mit anderen, etwas sprachlich entfernteren Sprachen in der EU? Also ich finde da ein Basiswissen unter Sprachengruppen.
Ja.
Es gibt ja jetzt schon diese sogenannten Pansprachen, also diese diese vereinfachten Zusammenfassungssprachen aus dem Lateinstämmigen, aus dem Germanischen, aus dem Slawischen, dann haben wir Griechisch, da ist nur Neugriechisch, da ist nichts anders, das Altgriechisch hat ja nur noch philosophischen Wert.
Ja.
Und dann Finno-Ugrisch, da gibt es sicher auch eine Pansprache, dass man den Leuten nicht die komplizierten Nationalsprachen zeigt, sondern von den Sprachgruppen jeweils eine solche Pansprache, die dann hoffentlich auch eine sehr einfache Grammatik hat, damit die Leute ein bisschen Einblick haben. Es geht nicht darum, dass die Leute diese Sprache dann sprechen, sondern damit die was anderes sehen, mal, aha, so sitzt dort.
Ja, aber zu den Plan, zu den Pans, also den zusammengefassten Sprachen, der Sprachfamilien, ich weiß nicht, wie weit das Realität ist, aber zum Latein nochmal, du warst gegen das Latein als Vermittlung in den Schulen. Latein hat sicherlich ist stehen geblieben aus verschiedenen Gründen im frühen Mittelalter, aber Fakt ist, dass Latein eine neutrale internationale Sprache ist, die nicht aus einem Volk kommt. Das ist schon mal entscheidend. Und Latein ist die europäische Geschichtssprache. Wenn die Europäer vergessen, Latein zu sprechen und zu verstehen, müssen nicht sprechen, und wenn sie vergessen, Latein zu verstehen, werden sie keinen Zugang mehr haben zu der Urliteratur unserer europäischen Kultur. Und dazu gehört natürlich auch Altgriechisch. Nicht nur philosophisch, sicherlich. Es gab in Griechenland viele wichtige Philosophen, die uns heute noch beeinflussen. Aber was ist dann das Neue Testament ohne Griechisch? Ohne das alte Griechisch? Das mal so am Rande. Aber wir hören jetzt nochmal eine Musik. René sagt an.
Ja. So, was singt Reinhard May jetzt? Über den Wolken. Oder wollen wir selbst noch nicht hin?
Nordost, Startbahn 03. Bis hier hör ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt. Wie ein Schleierstaub der Regen. Bis sie abhebt und sie schwebt. Der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichts und klein. Ich seh ihr noch lange nach. Seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwinden. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren, nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke.
irgendjemand kocht Kaffee. In der Luft auf sichtbarer Kette, in den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin. Ich wär gern mitgeflogen über den Wolken.
Liebe Hörer und Hörer, unser letzter Beitrag für die heutige Sendung Esperanto-Welle und Werner Pfennig, ich warne jetzt, geht in die Politik.
Ja, liebe Hörer und Hörer, etwas Politisches. Und zwar, wir haben ja Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich, oder wir bitten, und ich bitte Sie herzlich, gehen Sie zur Wahl. Gehen Sie zur Wahl, nehmen Sie das Recht und, wenn Sie so wollen, auch Ihre bürgerliche Pflicht wahr, an der Gestaltung, an der politischen Gestaltung unseres Bundeslandes, unseres neuen Kreises teilzunehmen. Das Wahlrecht wurde mit Tränen und Blut und Not und Elend von den Leuten durchgesetzt. Vor 150 Jahren nach und nach stufenweise. Die Frauen dürfen erst seit knapp 100 Jahren wählen. Dieses ist ein Wahlrecht der kleinen Leute, das nicht selbstverständlich ist. Und vor allen Dingen müssen wir dadurch, dass wir zur Wahl gehen, unbedingt versuchen oder verhindern, dass die Nazis wieder in unser Parlament kommen, dort stören, provozieren, die Leute, die Parlamentarier mit Dingen beschäftigen, die absolut sinnlos sind. Die Nazis haben in den letzten 4 Jahren oder 5 Jahren nichts zustande gebracht, nur Chaos, nur Diskussionen, die absolut ohne Inhalt waren. Und deswegen gehen Sie bitte wählen. Wählen Sie eines der Parteien, die Ihnen am nächsten stehen. Und wichtig ist, dass Sie teilnehmen, aktiv teilnehmen an der Wahl. Das ist eine Errungenschaft, auf der jeder von uns stolz sein sollte und muss. Denn es ist, wie gesagt, nicht selbstverständlich. Ja, diese politische Durchsage, wir sind absolut neutral gegenüber von Parteien und so weiter, Religionen und so weiter, das ist alles klar. Aber hier grenzen wir niemanden aus, sondern sie, diese NPD, hat sich selber ausgegrenzt durch ihre antidemokratische Haltung und so weiter.
Ja, ja, dazu unbedingt noch ein ganz kurzer Hinweis. Liebe Hörer und Hörer, heute ist als Postwurfsendung eine Wahlwerbung von einer Partei gekommen, aber die hat den Vorteil, sie hat auf der vorletzten Seite eine Information, wie die Wahlzettel aussehen werden, nach Farben und nach Gestaltung und nach Inhalt. Wenn man sich das durchliest, hat man sich schon viel Zeit in der Wahlkabine erspart, um zu begreifen, wen, was und wie man wählen kann.
Ja, genau.
Und wenn Sie diesen Zettel schon ins Papier geworfen haben,
holen
Sie noch mal raus, sehen Sie sich die vorletzte Seite an mit den abgebildeten Wahlzetteln.
Denn wir wissen, manche Wahlentscheidung erfolgt erst in der Kabine durch und die Wahlzettel sind manchmal sehr groß. Aber das reicht jetzt zur Wahl. Wir bleiben und sind neutral gegenüber politischen
Parteien. Noch eine Minute für René, bitte.
Und jetzt kriegt René das letzte Wort.
Ich habe noch mal in der Zeitschrift Esperanto Revue vom Weltbund was gefunden. Dieses Jahr fand der Weltjugendkongress in der ukrainischen Hauptstadt Kiew statt. Und zwar genau vor dem Weltkongress für die Großen. Der Kongress dauerte eine Woche. Dort war ein buntes Programm und es fanden Konzerte vieler unter Esperantisten bekannter Esperanto-Sänger statt. Also Martin Wiese, Jomo und so weiter.
Ja. Ja, prima, René. Also der Weltjugend-Esperanto-Kongress war in Kiew, war sehr kulturell geprägt. Die Jugend ist ja unsere Zukunft. Und sie haben auch sehr wohl über Themen diskutiert, die uns betreffen. Und der Weltkongress, der dann später, also eine Woche danach in Kopenhagen stattfand, hatte ja zum Inhalt das Zusammenleben der Generationen und die Probleme, die wir auch in der Esperanto-Bewegung untereinander haben. So, liebe Freunde, wie weit sind wir jetzt in der Uhrzeit?
Wir sind zu Ende gesucht.
Ja, dann lies mal.
Also, Wiederholung dieser Sendung ist am 2.9., also morgen, ab 18 Uhr. Und die nächste Sendung ist Brandwelle ist geplant für den 14. September 2011 ab 16 Uhr. Und verantwortlich für diese Sendung war Werner Levin.